der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Vor 3 Jahren haben wir tatsächlich das letzte Mal so zusammen gesprochen. Und in diesen 3 Jahren ist natürlich unfassbar viel passiert. In den letzten Wochen sogar so viel, dass wir uns jetzt nach 3 Jahren und einem Monat tatsächlich dazu entschieden haben, nochmal zu sagen, ist ja nicht so, dass wir euch nicht gewarnt haben. Jetzt habt ihr den Salat, jetzt müssen wir wieder ran. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, also Gerrit auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite. Und wir fangen wieder von vorne an.
Willkommen zurück an alle unsere treuen Hörer, die vielleicht jetzt wieder einschalten, die es wieder mitbekommen, dass wir eine neue Folge veröffentlichen können. Und wie Sven angedeutet hat und wie ihr euch wahrscheinlich auch denken könnt, gibt es heute nur ein Thema, wie es auch in den Medien gefühlt nur ein Thema gibt in den letzten Wochen, und zwar den Erfolg der AfD. Und gefühlt kommen ja jeden Tag neue Meldungen, neue Erfolgsmeldungen. Und eine davon war ja ganz besonders deutlich, und zwar die erste Landratswahl, die die AfD gewonnen hat. In Thüringen. Sven, erzähl doch mal, was da passiert ist.
Genau, machen wir die kurze Langfassung. Tatsächlich Landratswahl, ja eigentlich ein kommunales Amt. Landrat als Exekutivorgan hat ja eigentlich, sagen wir mal, nicht so viele entscheidende Aufgaben. Trotzdem war es, als ich nach der ersten Landratswahl vor knapp 4 Wochen davon gehört habe, dass es tatsächlich so ist, dass der AfD-Kandidat im ersten Wahlgang bereits um die 46% der Stimmen hatte, also tatsächlich im ersten Wahlgang tatsächlich fast die absolute Mehrheit bekommen hat, 4% gefehlt. Folglich gab es dann vor ungefähr 1,5 Wochen die Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten und dem Kandidaten der CDU. Und die hat tatsächlich trotz einer höheren Wahlbeteiligung, was man ja auch immer mal noch dazu sagen kann, also 60% für eine Landratswahl ist gar nicht so schlecht für Kommunalwahlverhältnisse. Auf jeden Fall hat diese Wahl eben mit 54% der Stimmen der Kandidat der AfD gewonnen. Und was man natürlich auch sagen muss, in Thüringen ist nicht irgendeine AfD am Werke, sondern es ist die AfD von Herrn Höcke. Und das ist die AfD, die tatsächlich, oder der Landesverband der AfD, der natürlich als erwiesenermaßen rechtsextrem gilt, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und das hat nicht nur deutschlandweit, sondern ja auch tatsächlich international für Aufsehen gesorgt. Und wir wollen jetzt tatsächlich so ein bisschen der Frage nachgehen, wie kam es eigentlich dazu, dass erstens dieser Landrat tatsächlich jetzt von der AfD sein Amt antreten wird, und die zweite Sache natürlich auch allgemein, warum ist die AfD eigentlich gerade so erfolgreich und je nach Umfrage ja eigentlich in den meisten mittlerweile mit knapp 20% zweitstärkste Kraft im Bundestrend.
Daran anschließend habe ich mal meine Pflicht getan und habe heute nochmal die aktuellen Umfragen mir angeschaut. Also von der Sonntagsfrage, das heißt, es wird gefragt, wen die Deutschen wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und da gibt es eine von heute. Heute ist der 30. Juni. Wir zeichnen ja immer etwas früher auf. Und da kommt die AfD auch wieder auf 19%. Ist damit, wie auch in den letzten Wochen ja schon immer wieder passiert, an zweiter Stelle vor der SPD, vor der Kanzlerpartei. Und immer noch natürlich hinter der Union, die mit 28% natürlich trotzdem immer noch deutlich vorne liegt. Allerdings ist natürlich die Rolle der Union, der CDU und der CSU eine sehr spannende in der ganzen Debatte. Warum ist die AfD so erfolgreich? Hat die Union was damit zu tun? Ist sie schuld daran? Hätte sie es verhindern können? Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, Sven. Ich möchte noch zu der Landratswahl sagen, spannend ist ja auch, dass der gegnerische Kandidat, der wurde ja von allen anderen Parteien unterstützt und es hat trotzdem nicht gereicht, da wundern sich viele. Man kann in dem Zusammenhang auch darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht sogar der AfD noch hilft, auch wenn man auf die CDU blickt, die sich damit natürlich wieder für etwaige AfD-Wähler mehr in die Mitte rückt, wenn sie sich mit den anderen Parteien zusammentut und die AfD sich wieder in eine Opferrolle stellt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Gegenargumente zu sagen, naja, die CDU und die anderen Parteien müssen sich deutlich distanzieren von diesen undemokratischen Tendenzen, damit das den Wählern auch klar wird. Das sind all solche Fragen, die viel diskutiert werden, und man hat das Gefühl, niemand hat eigentlich eine richtige Erklärung dafür. Viele Erklärungen laufen eigentlich auch parallel zueinander und widersprechen sich ein bisschen. Und es wird sich viel vorgeworfen von den verschiedenen demokratischen Parteien. Von links nach rechts gibt man sich eigentlich gegenseitig die Schuld. Und wir versuchen da jetzt Klarheit zu schaffen. Und deswegen kann man ja eigentlich mal so ein bisschen in so eine Studienlage schauen. Wir hatten auch, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, genau das Gleiche eigentlich schon mal erzählt. Es gibt jetzt so ein bisschen neue Daten, aber wir gucken mal darauf, wie sind die Deutschen eigentlich so drauf? Und wer sind denn diese Wähler der AfD? Und ist das eigentlich ein neues Phänomen, Sven?
Du hast es ja schon gesagt, wir haben vor, ich glaube, das war tatsächlich eine unserer ersten Folgen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja zwei große Institute bzw. Forschungseinrichtungen, die sich damit beschäftigen, wie tickt eigentlich Deutschland politisch. Da haben wir zum einen natürlich die bekannte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung und wir haben, das ist jetzt auch ganz praktisch für uns, vor zwei Tagen, also am 28.06. sind die neuen ehemals sogenannten Mitte-Studien veröffentlicht worden. Mittlerweile heißt es Policy Paper, autoritäre Dynamiken und die Unzufriedenheit mit der Demokratie ist aktuell die Überschrift. Diese Mitte-Studien, die befassen sich ja explizit nur mit der Bevölkerung in Ostdeutschland und diese Studie ist, anders als andere Studien, die ja letzter Zeit auch in den Medien präsent waren, ist das eine repräsentative Studie der Universität Leipzig. 3.500 Menschen sind dafür befragt worden aus den ostdeutschen Bundesländern und die sind unzufrieden, zur Hälfte zumindest. Also man sagt zwar, die deutliche Mehrheit der Ostdeutschen kann sich mit der Demokratie als Idee identifizieren, aber, und das ist jetzt das Große, weniger als die Hälfte ist zufrieden mit ihrem Alltagsleben in der Demokratie. Und diese Unzufriedenheit, von der hört man ja immer wieder. Aktuell ist es ja gerne so, dass die Unzufriedenheit vor allem auch an der Ampelkoalition festgemacht wird. Das hast du ja schon richtig gesagt, Gerrit, geht wahrscheinlich ein ganzes Stück zu kurz, denn diese Studie zeigt eben noch viel mehr. Diese Studie zeigt nämlich zum Beispiel auch, dass es nichts Neues, geschlossenes rechtsextremes Weltbild liegt in den meisten ostdeutschen Bundesländern mal mehr, mal weniger, aber meistens so um die 10, 11, 12%. Das ist so der klassische Ansatz, den viele Menschen da tatsächlich haben. Also ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Das ist bei 10%. Der gesamte Osten liegt bei 7,1%. Vielleicht das erstmal so als erster Punkt. Also ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben wir im Osten der Republik bei durchschnittlich 7,1%.
Ja, viele dieser Studien, wie gesagt, die wir ja auch vor drei Jahren schon mal aufgeführt haben, die zeigen ja, wie du jetzt auch gesagt hast, dass viele dieser Grundtendenzen der Denkweisen und auch vielleicht der Demokratiefeindlichkeit innerhalb der Bevölkerung relativ stabil hoch sind, höher als man so denkt. Daraus kann man ja eigentlich zwei Schlussfolgerungen ziehen oder beziehungsweise man kann eine etwas ketzerische Schlussfolgerung ziehen und zwar, naja, okay, wenn es schon immer so ein Problem ist, seit 45 gefühlt, dann haben wir es ja jetzt immerhin schon eine ganz schön lange Zeit geschafft, mit diesen Menschen zu leben, die da sind, die man wahrscheinlich auch so schnell nicht einfach wegbekommt, die man nicht einfach umerziehen kann oder so. Aber unsere Demokratie hat es weiterhin geschafft, relativ stabil zu bestehen. Ich finde, das sollte man auch immer mal wieder sagen. Das ist für die Analyse wichtig. Das ist aber auch immer wichtig, um mal ein bisschen Luft aus dieser ganzen Debatte zu nehmen, weil diese ganze Empörung und diese Schuldzuweisungen, die passieren, sind, glaube ich, oft auch wirklich ein Problem und helfen der AfD im Zweifel auch wieder. Das heißt, erstmal runterkommen, so okay, das ist ein Problem, das gab es schon, aber das Beunruhigende daran ist jetzt, wo man sich dann wirklich mit befassen muss, ist, diese Menschen, die haben es halt jetzt erstmals oder schaffen es jetzt erstmals, sich zusammenzutun und durch die AfD, die halt natürlich diese ganz Rechten mit abfängt, es etwas erweitert in die Mitte, so schaffen sie es halt durch Mehrheiten, durch hohe Wahlerfolge in Parlamente zu kommen und diese Menschen haben jetzt plötzlich eine relativ starke und große, ich sage es mal, politische Interessensvertretung und die AfD kann Politik mitgestalten und wenn wir auf die Landtagswahlen nächstes Jahr gucken, vielleicht sogar stärkste Kraft werden. Das heißt, die Menschen gab es schon immer, jetzt gibt es die AfD, diese Menschen tun sich zusammen, finden in der AfD ihr politisches Zuhause und kriegen so plötzlich eine Macht, die sie natürlich vor der AfD nicht hatten. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, warum hat die AfD jetzt diesen Erfolg? Und da möchte ich direkt mal einsteigen. Ich habe das Gefühl, es gibt jetzt momentan so zwei große Konfliktlinien, so zwei große Vorwürfe an die aktuelle Politik. Der eine Vorwurf, der kommt von rechts, der geht eher an diese linksliberalen Parteien, an die linksliberale Zivilgesellschaft, die sagen, ihr mit euren Sprechverboten, mit der Wokeness etc. pp., mit dieser Political Correctness. Ihr seid schuld, ihr lasst viele Leute hinten runterfallen, die wollen das alles nicht. Ihr denkt, damit macht ihr die Welt irgendwie besser, aber viele Leute wollen das nicht. Und das treibt die Menschen zur AfD. Und die andere Seite aus diesem linksliberalen Spektrum, dem das vorgeworfen wird, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen dann zum Beispiel der CDU, die das vorwirft, nein, ihr, wenn ihr diese Themen aufgreift, dann bestellt ihr eigentlich das Feld für die AfD und die Leute rennen zur AfD, weil diese Themen plötzlich gesellschaftsfähig werden. Ich persönlich bin der Meinung, dass beides auf eine Art richtig ist und beides auf eine Art falsch und sich beides bedingt hat. Ich glaube schon, dass es nämlich perspektivisch, wenn man weiter zurückguckt, ein großes Problem war, dass die Union in die Mitte gerückt ist, inhaltlich entkernt wurde und so viele, viele hat liegen lassen. Viele konservativere und auch reaktionärere Positionen, die die CDU einfach hat mit abgefischt, die landen jetzt bei der AfD. Und das ist nicht zuletzt natürlich 2015, die Flüchtlingskrise ist da mit für verantwortlich. Und Angela Merkel, diese Analysen, die gibt es ja auch schon. Weil eigentlich so eine konservative Partei in liberalen Demokratien immer so eine Art Bollwerk, aber auch Brücke gegen die ganz Rechtsextremen, die ganz Autoritären sein muss. Bollwerk, um zu sagen, okay, wir definieren hier das Rechtsaußen, was gerade noch so geht in der Demokratie, aber Brücke, um die Leute abzuholen, die ganz rechts sind, aber trotzdem noch ein wenig Vertrauen in die Demokratie haben. Und wenn das alles weiter nach links gerückt ist, wurde natürlich rechts was offen. Also das heißt, grundsätzlich so eine Wokisierung der Union und all das, ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Und ich glaube auch, dass diese Wahrnehmung der linksliberalen Mehrheit in vielen Parteien und Medien ein Problem ist. Auf der anderen Seite schafft es die CDU natürlich jetzt nicht einfach, indem Friedrich Merz sagt, wir halbieren die AfD, diese ganze Entwicklung einfach wieder umzukehren.
Genau, ich glaube auch, das ist tatsächlich so eines dieser zentralen Probleme. Wir haben ja damals, meine ich, auch davon gesprochen, dass die Union, vor allem natürlich die CDU, die CSU vielleicht noch nicht ganz so stark, aber vor allem die CDU, dass die natürlich auch im Rahmen der Flüchtlingskrise sehr stark, aber auch schon allgemein unter dem Parteivorsitz von Angela Merkel schon eine gewisse Sozialdemokratisierung durchlaufen hat. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass sie viele Wähler nicht verlieren wollte. Natürlich sind, und das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in einem Land leben, das wirklich einen unfassbar heftigen Rechtsruck hat, sondern wir haben diese Tendenzen immer gehabt. Und diese wurden aber lange Zeit von der Union eingefangen, hast du ja richtig gesagt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Union eben selbst so weit nach links gerückt ist, dass rechts eben doch was aufgemacht wurde. Und das schafft die Union tatsächlich nicht mehr zurückzuholen, weil sonst würde sie tatsächlich die Wähler, die jetzt, man spricht ja nicht mehr wirklich von der Mitte der Wähler, die sie zurück oder die sie verlieren würde, sondern man muss ja eigentlich schon sagen, der Großteil der Bevölkerung in Deutschland ist eher in einem ja schon liberalen Spektrum anzutreffen, wahrscheinlich auch eher von den grundlegenden Gedanken eher in Richtung eines schon linksliberalen Denkens, wahrscheinlich eher. Das hat natürlich die Union versucht einzufangen, hat dadurch relativ viele Wähler auch bei anderen Parteien, vorrangig der SPD, natürlich gezogen. Und wenn sie jetzt aber wieder in die rechte Richtung rücken würde, wo wahrscheinlich viele der AfD-Wähler auch herkommen. Natürlich kommen die auch aus anderen Parteien. Also man sieht ja immer diese Wählerwanderung, die ist natürlich nicht rein von der Union, sondern die kommt von allen Parteien und auch zu einem geringen Maße, aber meistens nur von den Nichtwählern. Läuft es am Ende immer darauf hinaus, dass die Union schon auch aufgrund ihrer Entwicklung in den letzten Jahren mit dazu beigetragen hat, dass die AfD eine gewisse Stärke entwickelt hat. Und dieses Schießen auf die Ampel, was jetzt natürlich der Union auch so ein bisschen zugutekommt, aber nicht mehr funktioniert. Und das sehen wir eben an den Wahlergebnissen, dass auch eine CDU, die sich ja selbst schon in Teilen noch als eine Art Volkspartei sieht, eben nicht mal mehr auf 30% der Wählerstimmen kommt. Und wenn wir nochmal auf die letzte Bundestagswahl schauen, da hatten wir ja tatsächlich, dass beide ehemaligen Volksparteien nicht mal mehr auf 50% der Stimmen kommt. Wenn man dann natürlich noch die Nichtwähler abzieht, dann hätten wir natürlich noch weniger, die sich eben für diese beiden großen Parteien entscheiden. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir im Großen und Ganzen schon eine Zersplitterung der Gesellschaft haben, dass eben mehr Meinungen da sind, die eben nicht mehr von zwei großen Volksparteien aufgefangen werden können. Und da muss man sagen, das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Was wir aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehen, ist natürlich auch eine unfassbar grausam schlechte Kommunikation der Regierungsparteien auf der einen Seite, aber auch in meinen Augen zumindest eine sehr schlechte Rolle, die die Union in der Opposition spielt. Also man kann ja eigentlich nicht von einer Wahrnehmung der Aufgaben der Opposition sehen, sondern das Einzige, was die CDU, CSU ja im Moment macht, ist so ein bisschen das gleiche Niveau zu fahren wie die AfD, zu jammern, zu nörgeln, zu kritisieren. Aber, und da fehlt es eben, es kommen keine Verbesserungsvorschläge. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe klassischerweise in einer Demokratie, die der Opposition, eben zu zeigen, was würden wir besser machen. Und das ist das, was meiner Meinung nach sehr stark fehlt. Und dieses Negative, dieses nur noch kritisch sein, dieses nur noch kritisieren, keine Lösungsvorschläge liefern, das ist das, was die AfD quasi ausmacht. Das ist ja auch eine Form des Populismus. Darauf basiert ja auch Populismus. So funktioniert ja auch der Populismus in seiner Art und Weise. Dadurch wird natürlich die AfD stärker, weil sie eben auch diese einfachen, in Anführungsstrichen, Lösungen bietet, wobei sie ja gar keine Lösung anbietet. Das ist ja noch das Spannende daran. Die richtigen Lösungen haben wir ja noch nicht gehört.
Ja, sehr spannend, was du sagst. Es gibt da, finde ich, zwei Punkte, die ich noch anmerken will. Du hast es schon angedeutet, die CDU oder die Union, die schießt ja sehr viel gegen die Ampelregierung. Und ich bin auch der Meinung, dass die Ampelregierung relativ viel falsch macht in ihrer Kommunikation und mit der Unsicherheit natürlich auch für den in ganz kleinen Teilen den Erfolg der AfD mitverantwortlich ist. Die Analyse ist ja, wie gesagt, auch richtig, nur eigentlich ist halt nicht die CDU oder die Union die Partei, die diese Analyse machen sollte, weil das spricht ja nicht für sie, weil wenn die Leute unzufrieden sind mit der Ampelregierung, mit dem Heizungsgesetz, zeigt es ja, dass sie nicht zur CDU gehen, sondern zur AfD. Das heißt, sie machen ja offensichtlich auch irgendwas falsch. Eigentlich ist halt dieses Schießen auf die Ampelregierung aus Sicht der CDU, die es nicht schafft, von dieser Krise zu profitieren, eigentlich ein Schuss ins eigene Bein. Diese kommunikative Fähigkeiten sollte man eigentlich so einer Partei zutrauen, dass das eigentlich auf sie zurückfallen sollte, wenn man einfach nur mal einen Schritt weiter denkt. Und genauso denkt die CDU auch nicht einen Schritt weiter von einer richtigen Analyse, die wir ja auch schon angedeutet haben, dass natürlich die richtige Analyse auch intern zu sagen, okay, wir sind so weit in die Mitte gerückt unter Angela Merkel, das ist ein Problem, damit machen wir die rechte Flanke auf. Die Analyse ist ja richtig, nur der falsche Weg, und das ist das, was man jetzt sieht. Und deswegen sage ich ja, ist beides so ein bisschen richtig, weil die Analyse ist richtig, es ist wirklich, es gibt viel zu viel, sagen wir mal so, linksliberale Positionen durch alle Parteien und rechts gibt es niemand mehr, der das auffängt. Aber jetzt zu sagen, wie ich ja schon angedeutet habe, dass Merz sagt, wir haben jetzt eine Kampagne, eine Strategie, wir wollen die AfD halbieren und die Maßnahmen dazu ist halt dann, wie du ja auch gesagt hast, ein etwas billigerer Populismus, wettern gegen Genderwahn, wettern gegen auch irgendwelche Diskurseliten, die sie ja vermuten, wo sie ja wirklich AfD-Rhetorik übernehmen. Was bei dem AfD-Wähler hängen bleibt, wenn sie Friedrich Merz hört, der das sagt, unsere Strategie ist, die AfD zu halbieren, da bleibt bei denen natürlich hängen, das ist eine Strategie. Also wie soll sie Friedrich Merz, wie sollen diese Wähler Friedrich Merz glauben, dass er das wirklich denkt und nicht eben nur macht, um der Partei, die sie eigentlich viel lieber mögen, der AfD, die Wähler zu klauen. Dann bleiben sie natürlich beim Original. Und auch hier ist es halt strategisch meiner Meinung nach total unklug. Die CDU soll doch Anti-Woke-Politik machen. Sie soll zuwanderungskritische Migrationspolitik machen. Das ist ja ihre Aufgabe. Das war schon immer ihre Aufgabe. Dazu kann sie sich ja wieder hinwenden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch notwendig. Nur, sie muss nicht so viel darüber reden, dass sie das nur macht, um der AfD Stimmen zu klauen, sondern sie soll es machen, weil sie vielleicht irgendwie ihren konservativen Kern wiederentdecken. Aber das ist, wie du sagst, natürlich nicht so einfach, weil sie ja dann wieder in der Mitte Leute verlieren. Und da sind wir natürlich im Dilemma. Ich glaube trotzdem, dass es deutlich sinnvoller ist, einfach eine Sachpolitik zu machen, die einfach wieder ein bisschen konservativer ist, als die ganze Zeit nur das so zu tun, als seien es symbolische Debatten über Sprache etc. pp. Dann sollen sie von mir aus sagen, wir wollen Gendern verbieten in öffentlichen Dokumenten oder so und so Politik machen und das in ihr Wahlprogramm schreiben, aber nicht ständig darüber rumheulen, dass es irgendwelche Diskurseliten gibt, weil dann übernehmen sie eigentlich die Rhetorik der AfD. Und warum sollten die Leute dann die CDU wählen und nicht die AfD? Weil die AfD macht das für die natürlich deutlich glaubwürdiger als die CDU, die sich immer wieder mit den Kräften in der Mitte, in der eigenen Partei auch auseinandersetzen muss, was man ja jetzt ja auch sieht mit Herrn Wüst und Herrn Merz. Außerdem, Herr Merz ist, glaube ich, für diese auch etwas verschwörungstheoretisch angehauchte AfD-Wählerschaft eh nicht besonders glaubwürdig wegen seiner Rolle bei BlackRock und so weiter und so fort. Auch das wissen wir. Ich will aber trotzdem noch mal was dazu sagen, dass auch die Linksliberalen diese Meinungskorridore, die sie kleiner gemacht haben und die jetzt der CDU vorwerfen, sie würden ja AfD-Rhetorik bedienen, eigentlich auch ein relativ perfides Spiel spielen, weil sie für sich definieren, was sind noch Meinungen, die sind okay im demokratischen Spektrum und alles, was da rausfällt, wird eigentlich ausgeschlossen und die eigene Meinung wird so dermaßen zugespitzt, dass da eigentlich niemand anderes mehr rein kann und sie wird einfach kleiner und der Diskurs wird dadurch natürlich völlig lahmgelegt. Und das Perfide daran ist, eigentlich spielen sie das gleiche Spiel der AfD, das, was sie der Union vorwerfen, nur umgekehrt. Sie erweitern so im Grundsätzlichen ja eigentlich das Meinungsspektrum der AfD, indem sie eigentlich Positionen, die vielleicht noch demokratisch aushaltbar sein sollten, ausschließen, weil sie der Meinung sind, das geht ja gar nicht mehr, es geht ja gar nicht darüber zu reden, die Grenzen zu schließen, alles das sei AfD-Rhetorik. So erweitert man natürlich die Position der AfD indirekt, weil man sie niemand anderem mehr zulässt, nur noch der AfD. Und dann sagen sie am Ende auch noch, komm, wir haben es euch doch gesagt. Und man freut sich fast schon so ein bisschen hämisch über die Erfolge und wirft der Union vor, sie seien ja schuld daran. Wie gesagt, nochmal das Beispiel nach einer strengeren Flüchtlingspolitik. Das war früher salonfähig bei der Union. Mittlerweile hat man fast das Gefühl, es ist ein absolut antidemokratischer Tabubruch, über sowas zu sprechen, den ja eigentlich nur AfD-Wähler vertreten können. Und dann wird das Ganze halt so eine Art self-fulfilling prophecy. Kurz gesagt, die AfD ist dann die Partei der bewussten Tabubrüche, die es auch als Strategie benutzt, Tabus zu brechen. Aber der Tabubruch ist natürlich in dieser etwas progressiveren Woken, in Anführungszeichen, Gesellschaft, dieser Tabubruch ist natürlich deutlich einfacher geworden. Das heißt, es ist auch für die AfD deutlich einfacher geworden, dort Stimmung zu machen, weil natürlich alles heikler geworden ist, Themen anzusprechen. Und wenn jetzt Friedrich Merz diese Tabubrüche auch begeht, um diese Leute wieder zurückzuholen, dann vertritt er manchmal vielleicht eigentlich nur eine klassische konservative CDU-Meinung, aber ihm wird wieder vorgeworfen, er würde das Feld der AfD bestellen. Und dann wählen die Leute halt wieder die AfD und das Original. Und da sind aber natürlich die, ich sag mal, linken Diskurswächter auch ein bisschen mitschuld, weil sie es erschwert gemacht haben, Dinge anzusprechen, die vielleicht wirklich den Menschen unter den Nägeln brennen, die vielleicht nicht direkt die AfD wählen würden. Ich will es jetzt nur andeuten, wir haben ja die Debatte um Claudia Pechstein zum Beispiel erlebt. Genau,
wobei, also die Pechstein-Debatte würde ich an dieser Stelle, glaube ich, mal so ein bisschen ausklammern, weil die ja nochmal doppelt speziell ist, eben auch mit Hinblick darauf, was sie eben oder welche Rolle sie eben da verkörpert hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass du da vollkommen recht hast. Also natürlich gibt es Probleme darin, wenn eben bestimmte Sachen, die aushaltbar sein müssen. Also natürlich ist es so, dass wir ein Land haben, in dem Meinungsfreiheit herrscht, eben bis zu dem Grad, wo wir andere verletzen. Aber wenn gefühlt jedes zweite Wort irgendwann darin mündet, dass potenziell verletzend ist, nehmen wir mal jetzt das klassische Beispiel letztes Jahr, was ja relativ hochgekocht ist, die Debatte um Ravensburger und Winnetou. Wo, glaube ich, auch einfach relativ viele Menschen auch aufgrund ihrer Kindheitserfahrung sich persönlich angegriffen fühlen, wenn sie eben bestimmte Sachen nicht mehr sagen dürfen. Wo einfach auch wieder so diese kommunikative Problematik hier drin liegt. Natürlich kann sich jemand angegriffen fühlen, wenn bestimmte Worte fallen. Aber wir leben in einer Demokratie und irgendwo muss eine aushaltbare Grenze da sein und die muss man halt auch akzeptieren. Natürlich muss man nicht, wenn es um jetzt in den Bereich der Volksverhetzung reingeht oder wenn es um Beleidigungsaspekte geht, wobei auch die haben wir immer schon gehabt. Also bestimmte Begriffe waren immer schon Beleidigungen und die werden wahrscheinlich auch immer Beleidigungen bleiben, aber diese Problematik, glaube ich, dahinter, dass bestimmte Begriffe tatsächlich mehr und mehr ausgeklammert werden. Und da will ich jetzt gar nicht auf diese unsägliche Debatte Schokokuss, Zigeunersoße und so weiter eingehen. Das sind tatsächlich problematische Situationen. Aber viele andere Begriffe, da ist, muss man, glaube ich, tatsächlich doch ein Stück mehr sich auch als demokratische Gesellschaft eben an die eigene Nase fassen und tatsächlich auch ein bisschen überlegen, dass man selbst gewisse Entscheidungsfreiheiten haben sollte, was man sagen darf und was nicht. Bestimmte Begriffe, die beleidigend sind, die sollte man natürlich außen vor lassen, aber jetzt sagen wir mal etwas seichtere Begriffe oder seichtere Problematiken darf man, glaube ich, auch nicht zu sehr überspitzen.
Ja, ich finde, wir können ja in dem Zusammenhang mal ein kleines Spielchen spielen, was ich auch auf Twitter gesehen habe, was ich tatsächlich dann am Ende fast die klügsten Tweets dieser ganzen AfD-Debatte fand, die ich gelesen habe. Und zwar haben verschiedene Leute mal gefragt, so, also schon mit dem Disclaimer, ernst gemeinte Frage, was sind denn noch konservative Positionen, die CDU vertreten darf, ohne dass sie gleich als reaktionär, rechts oder AfD bezeichnet wird? Also ist jetzt kein Zitat von einem Tweet, aber in die Richtung ging sie. Und wenn man diese Frage wirklich ernst stellt, dann macht es schon deutlich, dass das gar nicht so einfach ist. Also damit will ich jetzt gar nicht die CDU in Schutz nehmen oder irgendwie Mitleid erregen für die CDU, aber es zeigt natürlich so ein bisschen, dass es sehr viele heikle Themen gibt und da spreche ich jetzt nicht nur über diese identitätspolitischen Debatten wie Indianer oder sowas, sondern einfach über diese Debatten zum Beispiel Migration. Also es ist ja ein ganz großes Thema gerade, es kommen wieder mehr, es gibt die Ukraine-Flüchtlinge Und hier eine, ich sag mal, eine nationalistischere Perspektive einzunehmen, das ist halt etwas, was, wie gesagt, immer Kerngeschäft der CDU war. Aber jetzt ist es für sie nicht mal mehr einfach, diese Position zu vertreten, die sie früher immer vertreten haben, weil es schon wieder dann der Vorwurf kommen könnte, es sei eigentlich eine viel zu reaktionäre Position. Also das, die Antworten da bei Twitter waren dann oft so das traditionelle Familienbild etc. pp. Aber diese Kernfragen, wie zum Beispiel Migration wurden selten genannt, weil die Leute sich selber nicht getraut haben, das zu antworten, meiner Meinung nach. Ich habe halt das Gefühl, durch diese Zuspitzung, und jetzt, Sven, jetzt pass auf, jetzt werde ich mal richtig philosophisch, weil ich habe mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, aber diesmal ein bisschen intensiver mal mit der Dialektik der Aufklärung von Adorno befasst und sie nochmal gelesen in einem Lesekreis, was sehr viel hilft, kann ich nur jedem empfehlen. Und vieles, was sie dort beschreiben, in der Zeit vor dem Nationalsozialismus, sind einfach Dinge, die in diesen liberalen Demokratien, wie wir sie haben, immer wieder auftauchen. Ich will keine Vergleiche, keine Weimarer Republik-Vergleiche ziehen, das ist alles hinfällig. Es geht mir nur darum, Strukturen aufzudecken, die es halt einfach gibt, die immer Gefahr birgen, dass es wieder Faschisten gelingt, an die Macht zu kommen oder faschistische Strömungen stärker werden. Und sie sprechen tatsächlich, prägen den Begriff des Ticketdenkens. Das ist natürlich total komplex. Sie deduzieren diesen Begriff auch aus einem Warenfetischismus, im Kapitalismus, aus der Kulturindustrie etc. pp. Ganz runtergebrochen bedeutet dieser, werfen sie halt der Gesellschaft vor, dass es eine Ticketmentalität gibt. Das heißt, man wählt ein Ticket auch bei beispielsweise politischen Positionen. Das heißt, man überlegt sich gar nicht, was hat man für eine eigene Position, welche Position finde ich da gut oder da gut, sondern man wählt einfach quasi eine Schablone, die gibt es auf der progressiven Seite und die gibt es auf der faschistischen oder der reaktionären Seite und man entscheidet sich für eine Seite. Und diese Art des Ticketdenkens, die sehen wir jetzt hier wieder maßgeblich. Natürlich kritisieren Adorno und Horkheimer vor allem ja auch natürlich das faschistische Ticket, was dahin führt, diese jetzt in dem Fall vielleicht die AfD-Meinungen, Anti-Ukraine-Krieg, Corona-Maßnahmen und natürlich eine relativ große Xenophobie, zack, Ticket gewählt. Sie sagen aber auch, dass auf der anderen Seite das progressive Ticket grundsätzlich genau die gleichen Mechanismen hat, Differenz auszuschließen. Das heißt, salopp gesagt, zu sagen, wir denken selber, welche Meinung finden wir gut, welche Meinung finden wir schlecht. Wir wählen einfach nur noch zwischen diesen zwei Tickets. Und das war jetzt alles total unterkomplex Adorno erklärt, aber ich finde, es zeigt es ganz gut. Die Leute neigen dazu, nicht mehr selber zu denken, welche Positionen sie eigentlich von welcher Seite vielleicht gut finden und welche nicht. Und ich finde, dieses Denken anzuregen ist immer sinnvoll. Zitat nochmal von Adorno und Horkheimer in dem Zusammenhang: Die Freiheit auf dem progressiven Ticket ist den machtpolitischen Strukturen, auf welche die progressiven Entscheidungen notwendig hinauslaufen, so äußerlich wie die Judenfeindschaft dem chemischen Trust. Zwar werden die psychologisch humaneren von jenem angezogen, doch verwandelt der sich ausbreitende Verlust der Erfahrung auch die Anhänger des progressiven Tickets am Ende in Feinde der Differenz. Und das ist einfach, finde ich, so ein Kern der Debatte, wenn wir jetzt hier sehen, die Wokies gegen die Rechten so. Es gibt halt überhaupt gar keine Fähigkeit mehr zu differenzieren.
Ich mach nochmal so den Schwung zurück auf die Studie, die wir vorhin erwähnt haben. Denn das, was du jetzt erwähnt hast, wenn man das mal tatsächlich auf so einer etwas übergeordneten Ebene betrachtet, kann man da natürlich auch sagen, dass wir ein Problem dahingehend haben, dass, wenn man das so möchte, wir haben im Endeffekt diese zwei sich gegenüberstehenden Tickets, aber das ist natürlich, also die Gesellschaft ist ja so vielfältig, dass wir da drin ja noch viel mehr haben. Und wenn ich jetzt mal auf die Studie zurückgehe, da haben wir einen Punkt, der nennt sich politische Deprivation. Es geht darum, dass die Leute denken, sie haben gar keinen Einfluss mehr auf die Regierung oder auf das, was die Regierung macht und sie halten es für sinnlos, sich politisch zu engagieren. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber von der Idee her würde ich jetzt sagen, das sind ja genau diese beiden Punkte, die tatsächlich beide Seiten dieser Debatte mit einschließen. Also auf der einen Seite der Diskurs nach rechts. Und es ist ja auch so, dass tatsächlich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, das muss man ja tatsächlich dann doch immer mal wieder betonen, die Mehrheit der Deutschen findet die Demokratie gut, die findet das demokratische System, in dem wir leben, gut, auch vor dem Hintergrund, dass sie eben, wenn sie keinen Bock haben, wählen zu gehen, dann lassen sie es. Auf der anderen Seite, diese Debatten, die aber geführt werden, nehmen wir jetzt diese ganze Wokeness-Debatte, nehmen wir aber auch die Debatte um die Flüchtlinge, nehmen wir aber auch, und das haben wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt, oder du hast es einmal ganz kurz erwähnt, den Ukraine-Konflikt oder die Inflation oder sei es von mir aus auch die Corona-Pandemie. Das waren ja alles Debatten, wo es tatsächlich, also die besten Beispiele sind da, glaube ich, Corona, Russland oder der Krieg in der Ukraine und auch die Flüchtlingsdebatte 2015. Es war alle waren einer Meinung. Die Bild-Zeitung war auf der gleichen Linie wie die SPD und so weiter und so fort. Also wir hatten quasi einen Einheitsbrei aus eigentlich gleichlautenden Meinungen. Und das führt natürlich auch dazu, dass natürlich nicht bei allen, aber schon bei einem Teil der Bevölkerung das dazu führt, dass man seine eigenen Positionen, die vielleicht davon divergieren, also die davon abweichen, von dem, was eben die Regierung, was aber auch die Medien sagen, dass das natürlich dazu führt, dass Menschen auch mehr abspalten. Und jetzt, um auf die Studie zu kommen, war eben die Frage, Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut. Und wenn man sich alle oder gesamt Ostdeutschland anschaut, dann sagen 77,4% der Befragten, sie haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut. Und 64,6% sagen, ich halte es für sinnlos, mich politisch zu engagieren. Und das zeigt doch eigentlich ganz deutlich, dass auch diese Idee der Parteiendemokratie, die es ja mal gab, dass die deutlich überholt ist, auch auf Grundlage der Debatten, die natürlich innerhalb der Parteien geführt werden. Und die Debatten, die innerhalb der Parteien geführt werden, das sind natürlich auch Debatten, die eher salopp formuliert Leute wie uns betreffen, also schon eher einen, naja, man kann ja schon sagen, gehobenes Bildungsbürgertum, das sich mit solchen Debatten auch auseinandersetzt. Und dann ist natürlich der Großteil der Bevölkerung, der auch sagt, jo, kein Bock.
Ja, jetzt wird's komplex, Sven, aber natürlich sind das jetzt so, nähern wir uns, glaube ich, schon auch so einem grundsätzlichen Kern, den wir noch gar nicht so richtig besprochen haben. Aber das ist natürlich, und auch immer wieder ohne irgendwie Faschos in Schutz zu nehmen, das ist natürlich immer gefährlich, wenn wir irgendwie versuchen, Gründe zu analysieren. Ich glaube aber auch deswegen hauen so gerne alle drauf und geben eigentlich überhaupt gar keine Verbesserungsvorschläge, weil man dadurch ja irgendwie immer in so ein Dilemma gerät, eigentlich zu verteidigen, so, ja, was ist ich, der Kapitalismus ist schuld, die sind gar nicht selber schuld. Natürlich ist jeder, der einen Faschist wählt, ein Faschist, so, und das muss man auch bedenken, nur trotzdem hilft uns das in der Analyse nicht. Und was wir natürlich jetzt, wenn wir über die Corona-Pandemie sprechen, wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen, sagen müssen, ist natürlich dieser absolute Kontrollverlust, den die Menschen erleben, der sorgt natürlich für eine unglaubliche Unsicherheit innerhalb der Bevölkerung. Sie merken ja auch gar nicht zu Unrecht, dass das, was ein Nationalstaat, was die Regierung eines Nationalstaats heutzutage machen kann, gar nicht mehr so viel ist. Die Handlungsrahmen sind so eingeschränkt durch die Globalisierung, durch Interdependenzen, durch inter- oder supranationale Organisationen. Und all das kriegen die Bürger natürlich mit und das überfordert sie, auch wenn das alles gar nicht so schlimm ist und wir teilweise davon profitieren als deutscher Staat. Die Menschen haben dieses Gefühl dieses Kontrollverlusts, das überfordert sie. Und vor allem diese autoritären Charaktere, die ja soziologisch auch definiert sind, neigen in solchen Fällen, es ist so einfach, wie es ist, dazu einfache Lösungen zu suchen, einfache Antworten zu finden. Und deswegen landen sie bei den Parteien, die einfache Antworten geben, die natürlich rational total dumm sind, die überhaupt nichts bringen, die wahrscheinlich den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland den Bach runtergehen lassen. Aber da neigen sie sich halt eben hin. Und natürlich ist so eine Pandemie, das haben wir ja alle noch nicht erlebt. Und der Ukraine-Konflikt, das sind ja unglaubliche Brandbeschleuniger in diese Richtung. Also viel weniger Einfluss als auf so eine Pandemie oder so Kontrollverlustgefühle kann man sich, glaube ich, wenig vorstellen. Und dann halt auch noch der Krieg, der da passiert, der so nah bei uns ist. Und das wirkt sich ja jetzt natürlich auf uns aus. Inflation, hast du ja alles gesagt. Und damit muss man irgendwie umgehen, dass das diese Probleme gibt und dass solche Tendenzen immer dazu sorgen, einfache Lösungen zu wählen, die ja sogar so weit gehen in diesen autoritären Charakteren, dass man, und das muss man auch sagen, im Gegensatz zu Konservative sind ja gar nicht so komplett gegen den Wandel, sie wollen ihn nur langsam haben. Diese autoritären Charaktere, die so ganz weit rechts sind, die wollen gar keinen Wandel oder sie wollen halt theoretisch eine komplette Revolution, wenn sie dermaßen überfordert sind und haben dann gar kein Problem damit, eigentlich alles über den Haufen zu werfen. Das ist natürlich auch die absolute Gefahr, wenn man das sieht, dass das einfach gar nicht mehr an die Grundfesten geglaubt wird eines wirklich gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und wie gesagt, dieses Thema Kontrollverlust ist wichtig und ich weiß nicht, darüber muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen reden, weil ich glaube schon auch, dass das grundsätzlich krisenhafte Mechanismen sind, die in liberalen Demokratien immer wieder passieren und passieren können und auch schon passiert sind.
Und vielleicht auch da nochmal dran zu bleiben. Kontrollverlust ist ja diese eine, also das ist ja tatsächlich vor allem ein politischer und gesellschaftlicher Kontrollverlust. Auf der anderen Seite haben wir ja trotz Corona und auch trotz Inflation eigentlich eine Situation, die in Deutschland immer noch weit von dem entfernt ist, was wir, oder nicht wir, aber was ja unsere Vorfahren, wenn man das so möchte, erlebt haben, nämlich diese wirklich unfassbar krasse Inflation, Wirtschaftskrise. Wir hatten beides. Wir hatten oder wir haben gerade eine relativ starke Inflation, also nicht vergleichbar natürlich mit vor 100 Jahren, lustigerweise ja. Aber wir haben heute so gute Mechanismen und das muss man ja dann tatsächlich auch mal loben. Also die Mechanismen, die wir heute haben, die führen ja dazu, dass es uns, auch wenn sich die wirtschaftliche Situation etwas verschlechtert, wir bei weitem nicht nochmal, glaube ich, in so eine Situation kommen können, wo es wirtschaftlich für uns so problematisch wird, dass es hier in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, zu Hungersnöten oder Ähnlichem kommen wird. Und das ist ja etwas, den Menschen geht es gefühlt schlechter, obwohl es ihnen eigentlich wirtschaftlich gesehen gar nicht so viel schlechter geht. Was natürlich jetzt gerade auch dazu kam, wir haben eine sehr starke Mindestlohnerhöhung, die natürlich jetzt gerade so ein bisschen durch die Inflation verpufft. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es den Menschen dadurch ja nicht schlecht geht, sondern es geht ihnen eigentlich im Vergleich zu anderen immer noch relativ gut. Das hat übrigens auch diese Studie gezeigt. Gerade mal so 13, 14, 15% der Menschen sehen ihre eigene wirtschaftliche Lage als schlecht. Und trotzdem hat man da wieder diese imaginierte Angst vor dem tatsächlich ja gerade in Ostdeutschland wieder dem bösen Ausländer, der einem die Jobs klaut, was ja totaler Humbug ist, weil parallel ja gerade das Gesetz beschlossen wurde, eben um Fachkräfte aus dem Ausland zu holen, weil wir in einem Land leben, das gerade älter wird, wo wir eben auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sind, weil eben keiner salopp formuliert Bock drauf hat, einen unterbezahlten Pflegejob zu machen. Und diese Problematik, die ist, glaube ich, auch da noch mit rein, aber die wird halt auch nicht so richtig wahrgenommen.
Ja, Sven, ich teile ja eigentlich diesen Rationalismus zu sagen, okay, uns geht es ja eigentlich ganz gut, warum beschweren die sich eigentlich? Ich finde nur trotzdem muss man hier anmerken, dass, also ganz grundsätzlich, die systemische liberale Demokratie, Kapitalismus, im Endeffekt ein System ist, was grundsätzlich, ja, jetzt wird's hier marxistisch, tut mir leid, aber das ist natürlich grundsätzlich auf einer Art Ausbeutung basiert. Also im Kapitalismus kann es nicht allen gut gehen. Wenn es ganz banal, wenn der eine mehr hat, muss der andere halt am Endeffekt weniger haben. Dann gibt es in unseren Systemen dafür natürlich Mechanismen, um das alles abzuschwächen und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Diese Erkenntnis allerdings, ne, also dieses nicht erfüllte Glücksversprechen, was ja eigentlich die liberale Demokratie den Menschen immer gibt, das ist schon evident, würde ich sagen. Und natürlich insbesondere im Osten, wo es hieß nach dem Fall der Mauer, ey, jetzt wird ja alles geil. Aber natürlich sind sie auch in einem System gelandet, wo bei weitem nicht alles geil ist und eigentlich auch nie sein wird. Dieses Problem, sich zu vergegenwärtigen, ist wirklich relevant. Und zwar auch wieder, wenn wir auf diese Spaltung gucken, dass die Progressiven gegen irgendwie Reaktionären, weil, und das will ich jetzt mal ein bisschen ausführen, weil diese Progressiven, über die wir oft sprechen, die ja auch so herabschauen auf den Osten und so weiter, ja oft die sind, die in diesem System profitieren. Also dieses System verstehen und von diesem System profitieren. Ich habe da meine kleine eigene Theorie. Wir glauben ja, das habe ich ja schon angedeutet, dass seit 45 irgendwie so eine Stunde Null war in Deutschland. Wir haben es ja alle gelernt. Oh Gott, das war alles so schlimm, aber jetzt sind wir total die guten Menschen. Wir leben in einer total geilen, freien Gesellschaft. Die Leute vergessen natürlich, dass der Grund für die Nazi-Herrschaft in Deutschland, 33 und so weiter und alles, was daraus folgt, der war natürlich in der deutschen Gesellschaft und auch in der liberalen Demokratie, in der Aufklärung schon angelegt, weil das, was wir heute, die Werte, die wir heute, die Gesellschaftsmodelle, die wir heute leben, die haben ja davor angefangen. Das heißt, in diese Werte hinein hat sich der Nationalsozialismus entwickelt, hat dann diese Entwicklung dieser Werte von mir aus unterbrochen und jetzt geht das aber nicht bei Null los, sondern es geht so weiter. Und das, was damals bestand, das besteht natürlich heute wieder. Und das ist das, was ich meine, so eine Krisenhaftigkeit der liberalen Demokratie und auch des Kapitalismus im Allgemeinen. Ich habe im Philosophie-Magazin da den Soziologen und Erziehungswissenschaftler Wilhelm Heidmeier gelesen. Der hat die AfD, also in dem Zusammenhang, als eine Partei des autoritären Nationalradikalismus bezeichnet. Spannend ist dann weiter seine Ausführung, was das eigentlich bedeutet. Er sagt, das Radikale bedeutet eine Art rohe Bürgerlichkeit und diese rohe Bürgerlichkeit meint eine verachtende Haltung gegenüber Schwächeren mit einer Ideologie, die bestimmte Gruppen von Menschen als ungleichwertig begreift und sich hinter einer glatten äußeren Fassade verbirgt. Ich teile diese Analyse und finde sie auch ganz gut, weil sie im Endeffekt schon was andeutet, was aber nicht zu Ende geführt wird, meiner Meinung nach. Und zwar diese rohe Bürgerlichkeit, also man hat eine Ablehnung des Schwächeren und man erhebt sich über die. Ganz ehrlich, das ist auch ein Grundpfeiler einer liberalen Demokratie, die auf kapitalistischen Werten basiert, weil das Survival of the Fittest Prinzip ist nun mal auch immer noch relevant im Kapitalismus. Und ja, wir haben jetzt die Moral, wir haben die soziale Marktwirtschaft, um das abzuschwächen, aber grundsätzlich ist dieses Survival of the Fittest Prinzip immer noch evident. Das merken die Leute nicht so richtig, aber ich glaube schon, dass es so eine diffuse Wahrnehmung ist, so, naja, okay, wir irgendwas stimmt hier nicht, so, ne? Also es wird nicht einfach alles gut. Das wahrhaben wollen aber vor allem auch viele Leute, die sich als links bezeichnen, nicht, die sich auf so einer linksliberalen Perspektive damit befassen. Die glauben halt, unsere Gesellschaft ist ja gut so, wir müssen nur irgendwie regional kaufen, wir müssen gendern, wir müssen sagen, es gibt keine Geschlechter und dann ist der Kapitalismus schon irgendwie in Ordnung. Aber dass das in der Form nicht stimmt, diese Erkenntnis, weil der Kapitalismus in seiner Gänze nie eine komplette Gleichberechtigung darstellen kann, das ist halt was, was man beachten muss. Und jetzt sind ja diese Leute, die das behaupten, die in den Großstädten sitzen, die gute Jobs haben, die auch vielleicht in den Medien arbeiten, Leute, die eigentlich von diesem System profitieren, ja, die verstehen das System, die können das System für sich nutzen, für die ist es gar kein Problem, sich an so eine Moral zu halten, Minderheitenrechte, die es natürlich braucht in der liberalen Demokratie, um eben dieses Survival of the Fittest Prinzip abzuschwächen, aber man kann es halt niemals abschaffen. Wenn man dann halt glaubt, der Kapitalismus sei fairer, wenn man dann irgendwie eine Migrantenquote oder noch besser eine Quote für eine sexuelle Orientierung in Unternehmen fordert, wie es ja unsere Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann gemacht hat, dann stimmt da, dann fehlt da halt nun mal die wirkliche nachhaltige Kritik am Kapitalismus. Man bezieht halt alles nur noch auf diese Identitäten, auf diesen Kampf zwischen den Identitäten und da wird dann irgendwie ein Verteilungskampf aufgemacht, aber grundsätzlich halt nicht ein grundsätzlicher. Weißt du, dann wird darüber geredet, wir brauchen eine Migrantenquote in Unternehmen, aber darüber reden, dass eine ganze Generation junger Migranten unter fast menschenunwürdigen Bedingungen genau diesen Menschen das Essen in ihre Altbauwohnungen bringt, bei jedem Wetter mit dem Fahrrad, so, darüber wird halt nicht geredet. Es wird nicht darüber geredet, wir brauchen eine Gewerkschaft für diese Essenslieferanten, die alle unter, wie gesagt, unwürdigen Bedingungen diese Jobs machen, weil sie kein Deutscher machen will, Kapitalismus, sondern es werden diese identitätspolitischen Fragen vorgeschoben, um sich damit nicht zu befassen. Da verläuft halt nun mal einfach eine Bruchlinie zwischen Menschen, die von diesem System profitieren und nicht profitieren. Wer über Identität redet, der muss halt über Klasse nicht mehr reden. Und an sich ist das natürlich genial für den Kapitalismus an sich, weil er alle wirkliche Kritik an sich verlagert auf Verteilungskämpfe zwischen Identitäten von links oder von rechts, wie Björn Höcke sagt, so, wir machen einen Verteilungskampf zwischen innen und außen, das heißt zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen. Also diese Problematik finde ich wirklich wichtig und diese Erkenntnis hängt ja auch mit dieser Machtlosigkeit zusammen, die wir besprochen haben. So, wir sind einfach machtlos gegen diese Strukturen und manche Leute profitieren halt davon. Manche Leute ist diese Machtlosigkeit egaler, weil sie wissen, sie funktionieren trotzdem gut, ihr Leben funktioniert trotzdem gut. Und auch da möchte ich jetzt hier nochmal angeben und Adorno und Horkheimer und die Dialektik der Aufklärung zitieren, weil ich finde nämlich für diese ökonomisch Benachteiligten, für den White Trash, hat natürlich diese linksliberale Mehrheit oft nur so ein bisschen Verachtung übrig. Und schon in der Dialektik der Aufklärung sagen Adorno und Horkheimer, es war der Sinn der Menschenrechte, Glück auch dort zu versprechen, wo keine Macht ist. Weil die betrogenen Massen ahnen, dass dies Versprechen als allgemeines Lüge bleibt, solange es Klassen gibt, erregt es ihre Wut, sie fühlen sich verhöhnt. Also das zeigt einfach, dass wir eine Krise meiner Meinung nach wieder haben der liberalen Demokratie und diese Krisenhaftigkeit, die ist im System eigentlich angelegt. Das heißt von mir aus jetzt nicht, dass wir das über den Haufen werfen müssen. Es muss einem nur bewusst sein. Wir können nicht glauben, es ist nur alles gut, wenn wir hier mal was drehen, hier mal was drehen. Und am Ende müssen wir doch wieder über Verteilungsgerechtigkeit sprechen. Auch wenn es faktisch denen vielleicht gar nicht schlechter geht. Sie glauben aber, ihnen geht es schlechter.
Genau, jetzt hast du das letzte Jahr nochmal erwähnt. Das ist ja dieses Phänomen, was sich auch dahinter verbirgt. Den Leuten geht es gefühlt, oder nicht gefühlt, den Leuten geht es eigentlich ganz gut, gefühlt geht es ihnen aber schlechter. Und genau in solchen Situationen entwickelt sich ja diese Problematik. Also das, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, ist ja genau das, was sich darauf bezieht. Dass eben natürlich dieses Unerklärliche, diese Problematik, auch bestimmte Mechanismen, bestimmte Prozesse zu verstehen, das basiert natürlich auch darauf, dass die Menschen überhaupt erst die Möglichkeit haben, drüber nachzudenken. Und wenn es ihnen richtig scheiße gehen würde, dann haben sie auch gar nicht die Möglichkeit, sich natürlich mit diesem Phänomen überhaupt zu beschäftigen, sondern sie sind erstmal rein damit beschäftigt, sich am Leben zu halten. Das ist ja dieses ganz Klassische, was wir, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gerade in den Frühwerken von Marx mit drin hatten, wo es ja eben darum ging, dieses klassische, jetzt dieser historische Materialismus, der ja bei Marx auch eine zentrale Rolle spielt, also das Wiederkehren, die Krise der Systeme, das irgendwann dann dazu führt, dass wir eben in diese Revolutionsmechanik reinkommen, dass das Klassensystem über den Haufen geworfen wird. Das ist ja ganz grundlegend das, was ja so ein bisschen untergegangen ist, weil es den Menschen einfach so scheiße ging, dass sie gar nicht die Möglichkeit hatten, diese Krisenhaftigkeit überhaupt zu erkennen. Und jetzt haben sie eben die Möglichkeit, dieses Krisenhafte zu erkennen, aber, und das ist so ein bisschen auch die Problematik dahinter, was folgt daraus, ist nicht die Idee einer dann, wenn wir jetzt auf Marx nochmal beziehen, klassenlosen Gesellschaft, sondern das Ziel der Menschen ist dann doch eher, also das ist dieses klassisch-kapitalistische Denken, was einfach in den Menschen, in den Köpfen verfangen ist, der sehr starke Individualismus. Mir muss es gut gehen, der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Und jetzt dann natürlich so ein bisschen salopp formuliert, mir als Deutscher oder uns, wenn es uns Deutschen gut geht, dann ist alles gut und der Rest ist mir egal. Deswegen auch, wie gesagt, diese wirtschaftliche Situation, die ich meinte, ist natürlich die, uns in Deutschland jetzt auf tatsächlich die gesamte Bevölkerung gesehen, wird es immer relativ gut gehen, weil wir als Deutschland, wir als Europäische Union, aber vor allem wir als Deutschland natürlich deutlich stärker vom Kapitalismus profitieren als Menschen in anderen Ländern. Sei es, einfaches Beispiel, wenn wir nochmal auf Corona schauen, auf Tönnies schauen, auf diese Fleischereifabrik, die bulgarischen Arbeiter, aber sei es natürlich vor allem ein kompletter Kontinent oder zwei komplette Kontinente, wenn wir Asien noch mit reinnehmen. Unser System funktioniert nur, weil wir im Endeffekt den, in Anführungsstrichen, chinesischen Kommunismus, weil wir vom chinesischen Kommunismus-System profitieren und weil wir davon profitieren, dass die Menschen in Afrika nicht dazu in der Lage sind, tatsächlich zu uns wirtschaftlich industriell aufzuschließen.
Ja, was du ansprichst, zeigt ja genau das, was ich ja auch andeuten will. Eine komplette globale Fairness gibt es im Kapitalismus halt nicht. Dadurch kriegst du halt das, was hier Herr Heidmeier den AfD-Wählern vorwirft, also dieses sich erheben, über Schwächere abzuwerten, kriegst du so eigentlich aus der gesamten Gesellschaft gar nicht raus, weil du sonst kein Teil des kapitalistischen Systems sein kannst, wenn du nicht grundsätzlich dein eigenes ökonomisches Handeln genau so führst. Lustigerweise hat Nietzsche zum Beispiel das schon erkannt und hat es auf die Spitze getrieben, dass wir in diesem eigentlich ja am Endeffekt wieder in eine Art Naturzustand zurückfallen wie früher, weil am Ende geht es darum zu überleben und komme was wolle. Und dieses Gefühl trägt sich halt immer noch weiter in unserer Gesellschaft, dass die Leute dadurch auch Existenzängste haben, Versagensängste haben, auch wenn sie oft nicht rational sind, weil die Absicherungssysteme groß genug sind. Man hat aber schon das Gefühl, in diesem System kann es einem auch schlecht gehen. Dieser Abwärtsvergleich sorgt natürlich auch dafür, dass es immer weiter funktioniert, weil man weiter im Hamsterrad rennt. Aber auch dazu nochmal, ne? Also ich habe ja gesagt, dass die auch diese woken, linksliberalen Menschen das nicht erkennen und sie eigentlich ja auch so Steigbügelhalter haben für einen viel noch viel, viel absurderen Kapitalismus, weil sie ja irgendwie eigentlich die Linken sind und sie der Grund sind, warum irgendwie linke Kritik mittlerweile am Kapitalismus abprallt, weil es einfach eine neue linke Kritik gibt am Kapitalismus, die eigentlich eher keine materialistische, sondern eine ideelle, eine identitätspolitische Kritik am Kapitalismus ist und sie deswegen dieses Spielchen halt auch mitspielen und Profiteure dieses Systems sind, obwohl sie sich ja eigentlich als links bezeichnen, aber auch diese neoliberalen Kritiker, ne, an der Wokeness, die es ja natürlich alle gibt, also das sind ja die Hauptkritiker an der Wokeness, sind ja eigentlich Neoliberale, viele so aus so einer FDP-konservativen Prägung, die vergessen natürlich auch, dass das natürlich die Wokeness dem Kapitalismus und diese Identitätspolitik dem Kapitalismus hilft. Eigentlich sollten sie genau damit zufrieden sein, weil dem Kapitalismus, ihrem Kapitalismus der Invisible Hand, dem ist es natürlich scheißegal, wer viel hat und wer wenig hat. Ob das jetzt gerecht verteilt ist unter Ländern, Ethnien, sexuelle Orientierung, ist dem Kapitalismus scheißegal. Der weiß halt, es gibt welche, die haben viel und es gibt welche, die haben wenig. Wie ihr das untereinander ausmacht, wer viel und wer wenig hat, ist mir egal. Das heißt, eigentlich können die sich auch freuen über die Neoliberalen, über die Wokeness, obwohl sie sie immer kritisieren. Zumindest aus der wirtschaftlichen Perspektive ist es, glaube ich, für den Kapitalismus wirklich kein Problem, hier diese progressiveren Werte zu vertreten.
Ja, ich glaube, da geht es auch eher um die politische Ebene. Also dieses diese angeblichen Eingriffe des Staates, seien sie da oder seien sie nicht da, also ne, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diese ganzen Sprechgeschichten oder das Gendern oder was auch immer, ich glaube, da ist gar nicht so sehr dieser wirtschaftliche Aspekt, der bei den Liberalen eine Rolle spielt, sondern wirklich der politische, wie stark muss der Staat eingreifen, das ist, glaube ich, das, was da mehr so ein bisschen hintersteckt.
Ja, da hast du natürlich recht, ich freue mich nur, denen irgendwie so einen mitzugeben und damit auch indirekt den Linksliberalen zu zeigen, dass sie halt gar nicht so links sind, zumindest nicht auf wirtschaftlicher Ebene. Aber du hast recht, natürlich geht es denen eher um staatliche Eingriffe im Allgemeinen, auch im gesellschaftlichen Bereich.
Ich glaube, wir sind ein Stück abgeschweift, aber
Entschuldigung.
Ich glaube, das sollte trotzdem schon mal in die Richtung gehen. Natürlich ist es eben auch wichtig, diesen wirtschaftlichen Aspekt eben nochmal anzusprechen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass natürlich auch da dieses klassische Phänomen immer noch mit reinspielt. Du hast es jetzt immer so ein bisschen am Rand nochmal erwähnt, diese Angst vor der Überbelastung der Sozialsysteme, vor dem, ich such's gerade nochmal aus der Studie raus, die Angst davor, dass eben die scheinbaren oder auch die tatsächlichen Ausländer die Sozialsysteme stark belasten, was ja auch auf der anderen Seite eigentlich wieder so ein problematisches Phänomen ist, weil wir ja eigentlich von zwei unterschiedlichen Phänomenen sprechen. Wir sprechen einerseits von den Flüchtlingen, andererseits von den Asylbewerbern, und das sind ja zwei unterschiedliche Punkte, die eigentlich gar nicht so direkt was miteinander zu tun haben, weil es ja ganz unterschiedliche Hintergründe sind. Jetzt finde ich diese blöde Seite gerade nicht. Aber ich meine, es waren relativ hohe Zustimmungswerte, die wir da hatten. Eben wieder diese, lustigerweise wieder dieser Rückbezug darauf, da ist es, dass wir diese Unterscheidung zwischen den Menschen haben, die hart für ihr Geld arbeiten, also diese Debatte darüber, wenn man arbeitet, dann soll man da auch mehr für bekommen. Und auf der anderen Seite, das ist ja dieser latente Sozialchauvinismus, der damit reinspielt, dass es eben darum geht, die müssen nichts machen, kriegen alles in den Arsch geschoben. Das ist ja auch eine Debatte, die wieder funktioniert. Und jetzt habe ich es gefunden tatsächlich. In dieser Studie sagen tatsächlich 70%, also 40% sagen manifest, also sind fest davon überzeugt, und 30% sagen latent, die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Und das finde ich schon heftig, wenn 70% der Bevölkerung sagen, die kommen nur her, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Problem, wenn wir da nochmal auf, also ganz klassisch auf die kommunikative Ebene zurückkommen. Das ist ja Unfug. Also natürlich kommen einige her, um unseren Sozialstaat auszunutzen, weil sie es aber auch so vorgelebt bekommen, weil wir hier eben in deren Augen natürlich das Disneyland, was auch immer sind. Aber der Großteil kommt ja eben nicht hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Nehmen wir die 2 Millionen Ukrainer, die sind ja nicht aus Spaß hier, sondern die sind ja hier, weil eben in ihrem Land ein Konflikt herrscht, ein Krieg herrscht. Und das gilt ja auch für weitere, das gilt ja auch für Syrien. Also davon auszugehen, dass in Syrien ja aktuell alles Larifari ist und alles gut ist, das ist ja Quatsch. Hat ja auch Afghanistan gerade erst gezeigt, dass eben dort nicht alles gut ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch diese falsche kommunikative Ebene wieder, dass es immer noch nicht funktioniert, dass man den Menschen verständlich rüberbringt, dass diese Menschen eben nicht hierher kommen oder nicht alle hierher kommen, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Weil man natürlich auch sagen muss, dass es natürlich Menschen gibt, die unseren Sozialstaat ausnutzen. Stichwort Clan-Milieus. Da haben wir natürlich eine Problematik, die den Sozialstaat ausnutzt, aber das ist eben ein kleiner Teil. Wir haben eben viele, die auch nicht so sind. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das, was in der Kommunikation auch ganz oft noch untergeht.
Ja, grundsätzlich haben wir da natürlich eine relativ gefährliche Entwicklung, die eines der Grundprinzipien irgendwie westlicher Werte erschüttert, und zwar das Asylrecht an sich, was überhaupt nicht mehr debattiert wird. Und das finde ich auch sehr, sehr bedenklich und gefährlich. Nichtsdestotrotz hatten wir ja schon die Debatte darum, was darf noch gesagt werden, was darf nicht gesagt werden, dass man das natürlich irgendwie von einer konservativen Perspektive trotzdem gefordert werden kann, dass wir irgendwie oder erwähnt werden kann, immerhin zumindest, dass wir natürlich Probleme haben und dass vielleicht auch der deutsche Sozialstaat Probleme bekommt, auch wenn das nicht die Motivation ist derer, die kommen, wenn so viele kommen, dass das Ganze, dass wir Unterbringungsprobleme haben, dass wir finanzielle Probleme haben, dass wir vielleicht auch Probleme mit der Kriminalität haben. Das sind Dinge, die müssen halt benannt werden dürfen, und dahin müssen wir halt auch wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es hilft, ob der Zug nicht eigentlich abgefahren ist und jetzt die eigentlich eher alle schon so radikalisiert sind, aber ich finde das trotzdem wichtig, in dem Zusammenhang nochmal zu betonen. Wir haben ja gerade diese, ich sag mal, zweite Flüchtlingskrise, wo selbst jeder grüne Landrat im Endeffekt weinend Interviews gibt, weil sie nicht wissen, wo sie die ganzen Leute unterbringen sollen. So, und die würden denen ja oft auch gerne helfen. Und das sind halt Probleme, die müssen angegangen werden. Und Sachpolitik ist weiterhin wichtig. Und das kommt oft zu kurz in dieser ganzen Debatte. Das kommt auch viel zu kurz in der Debatte, alle sich die ganze Zeit damit zu befassen, wie gehen wir mit der AfD um, wie gehen wir mit der AfD um, wie können wir die AfD wieder kleiner machen? Das sind ja alles dann Dinge, die in den allermeisten Fällen überhaupt gar keine Sachpolitik sind, sondern alles Strategien, kommunikative Strategien etc. Das ist alles gar nicht so hilfreich, wie vielleicht irgendwann mal wieder eine konstruktive Sachpolitik zu machen. Probleme erkennen, Probleme versuchen zu lösen, sich trauen, Probleme anzusprechen, auch wenn es wehtut.
Und vor allem aber auch Probleme, die längerfristig sind, mal endlich anzugehen. Also 2015 war es genau die gleiche Debatte im Endeffekt. 2015, die Flüchtlingskrise kam ja nicht überraschend. Also man wusste ja 2-3 Jahre vorher, der Bürgerkrieg in Syrien ist ja nicht 2015 ausgebrochen, sondern man wusste unfassbar lange, dass es irgendwann dieses Fass zum Überlaufen kommt. Irgendwann dieses Fass überläuft, so ist es richtig. Und dass die tatsächlich irgendwann alle hierher kommen. Man hat aber nicht drauf reagiert. Und dann hatte man ja tatsächlich diese Mechanismen dahingehend so ein bisschen geschaffen, dass man tatsächlich die Möglichkeit hatte, den Großteil unterzubringen, viele ja auch dezentral, um eben von diesen Unterkunftsprinzipien wegzukommen. Das Problem, was dadurch natürlich entstanden ist, was danach entstanden ist, als man dachte, wir haben diese Krise in Anführungsstrichen jetzt überstanden. Dann kam Corona, dann kam eine gewisse Ebnung auch des Baumarktes, also keine neuen Wohnungen mehr. Wir haben ja tatsächlich auch ein Problem, dass immer mehr Menschen alleine wohnen, dass dadurch natürlich auch immer mehr eine Verknappung auf dem Wohnungsmarkt stattfindet, weil immer mehr Menschen alleine wohnen. Und wir haben natürlich, was man nicht bedenken konnte, war natürlich der Ukraine-Konflikt. Aber das ist ja nicht der einzige Konflikt, den wir aktuell haben, der Menschen zur Flucht wieder bringt. Und es wird auch nicht der letzte Konflikt sein, der Menschen zur Flucht bewegen wird, sondern wir werden ja vermehrt Krisensituationen haben, die auf der ganzen Welt, bei uns in Anführungsstrichen weniger, aber natürlich werden wir in den unterschiedlichsten Ländern, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, haben wir ja jetzt mit Äthiopien, Eritrea eine unfassbar große Katastrophe, die wir hier aber noch gar nicht als solche wahrnehmen, weil wir den Ukraine-Konflikt oder den Ukraine-Krieg eben noch haben, der natürlich die Menschen gerade zu uns bringt. Aber ich glaube nicht, dass es noch lange dauern wird, bis eben auch in Afrika die Problematik entsteht, dass die Menschen, die dort gerade noch auf Binnenmigration unterwegs sind oder in den Nachbarländern, die können dann natürlich auch nicht ewig bleiben, weil natürlich auch da Verknappungen stattfinden, Hungersnöte und so weiter. Das heißt, man könnte sich oder man hätte sich in den letzten 8 Jahren langfristig darauf vorbereiten können, dass man mehr und mehr Menschen aufnehmen muss und dass man die auch vielleicht einfach von Anfang an besser integriert. Aber das ist nicht passiert und das wird auch in den nächsten Jahren nicht passieren. Also eine Integration wird einfach nicht stattfinden, weil sie gar nicht gewollt ist.
Ja, es geht irgendwie am Ende immer viel zu viel um symbolische Debatten. Es geht um Debatten, wie man sich dazu positioniert, zu Flüchtlingen, zur Aufnahme von Flüchtlingen, wie man sie bezeichnet und so weiter und so fort. Also ich kann darauf immer wieder zurückkommen. Obwohl ich jetzt auch nicht nur so dieses identitätspolitische Gebäsch hier machen will, auch wenn mir das immer ein bisschen Spaß macht, I'm sorry. Aber das ist für mich wieder auch so ein Argument dafür, dass, wie du ja auch gesagt hast, die Sachpolitik zu kurz kommt. Und ich finde in dem Zusammenhang ich habe ein kleines Zitat für dich und ich würde dich mal fragen, wer das gesagt hat. Wer Begriffe prägt, prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik. Egal, ob er in der Opposition ist oder in der Regierung. Wer hat's gesagt?
Ja, klang für mich fast nach Goebbels.
Nicht ganz. Also es war auch nicht Judith Butler, by the way. Nee, es war Höcke. Björn Höcke im Januar 2018. Ich will nur sagen, dass diese identitätspolitischen Strategien auch auf der anderen Seite bekannt und funktionieren, also da Sprache das Sein erschafft und all das, ne? Also auch dieses sich Abwenden von einer Sachpolitik, für die AfD natürlich auch elementar ist für die Strategie, weil wenn sie Sachpolitik machen würden, dann würden sie wahrscheinlich versagen oder in die Mitte rücken, weil sie den Zwängen auch nicht entfliehen können, auch wenn sie das behaupten.
Ja, damit haben wir ja quasi nochmal den Dreh auch zum Anfang, zum Herrn Sesselmann. Jetzt nennen wir ihn, glaube ich, das erste Mal beim Namen.
Herr Sesselmann in Sonneberg. Diese Alliteration macht mir auch schon Sorgen.
Ja, aber ich bin tatsächlich mal gespannt. Er ist ja jetzt in einem exekutiven Amt. Das heißt, er hat ja keine groß legislativen Fähigkeiten. Er kann ja keine neuen Gesetze machen. Und ich bin tatsächlich echt mal gespannt. Es wird jetzt ja ein Jahr dauern, ungefähr, bis dann die restliche Kommunalwahl in Thüringen anstehen, ob er tatsächlich dazu in der Lage ist, das, was er jetzt ja auch seinen Wählern versprochen hat, nämlich, also seine Themen waren ja alles bundespolitische Themen.
Die Grenzen schließen zu Sonneberg.
Genau, Grenzen schließen, also natürlich kann er gerne die Grenzen zu Sonneberg schließen. Ich glaube da, ich habe vorhin noch kurz einen Beitrag beim MDR gesehen, da hat tatsächlich eine Frau gesagt, ja, dann das Beste wäre, wenn man uns jetzt isoliert. Also dass auch tatsächlich die Folgen ersichtlich werden, dass eben, wenn ein in dem Fall ja rechtsextremer AfD-Mann an der Macht ist, dass es eben dazu führt, dass ein Landkreis auch isoliert wird. Denn, und das ist ja diese Debatte, die da auch wieder mit reinspielt, auch der Landkreis Sonneberg, der ja jetzt gar nicht so wirtschaftlich schlecht dasteht, der wird auch auf Fachkräfte angewiesen sein. Aber welche ausländische Fachkraft will denn freiwillig in einem Landkreis arbeiten, der von einem Rechtsextremen regiert wird? Das wird ja nicht funktionieren. Es wird ja, also außer man verrät sie nicht, man verschweigt es denen, dann würden sie vielleicht trotzdem hingehen. Aber diese Frau, und die hat, also das war irgendeine Frau, keine Ahnung, wer das war, die hat auf jeden Fall gesagt, sie ist beschämt über das Ergebnis und ihrer Meinung nach sollte man den Landkreis Sonneberg isolieren. Wobei natürlich dann auch wieder die Frage ist, führt das zum Ziel oder bestärkt das dann nicht noch viel mehr die Menschen, die eben aus Protest auch den Herrn Sesselmann gewählt haben? Und das ist ja ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen, also nur so am Rande immer mal erwähnt haben, diese Protestgeschichte. Auf der anderen Seite bin ich aber jetzt tatsächlich mal gespannt, ob er tatsächlich dazu in der Lage sein wird, irgendwas von seiner Agenda umzusetzen. Und wenn man sich so ein bisschen diese Kommunalverfassung anschaut, dann weiß man, dass er das eigentlich gar nicht kann, denn er hat eben, muss ja die Sachen ausführen, die der Kreistag ihm sagt. In einem Kreistag profitieren, sind aktuell noch die demokratischen Parteien in der Mehrheit. Das heißt, er muss tatsächlich die Beschlüsse umsetzen, die der Kreistag fasst. Und die werden wahrscheinlich nicht sein, dass Sonneberg keine Flüchtlinge mehr aufnimmt, weil das Sonneberg gar nicht entscheiden kann. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie dann eben die Wähler darauf reagieren, wenn er eben jetzt zeigen muss, dass er tatsächlich seine Forderung umsetzen kann. Und das kann er eben nicht.
Ja, hoffen wir das Beste. Würde ich jetzt tatsächlich so sagen. Ich guck gerade auf die Zeit. Das heißt, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte dann nur noch mal kurz anmerken, dass jetzt hier uns keiner vorwirft. Wir hätten das vergessen oder wir hätten es nicht auf dem Schirm. Wir haben natürlich relativ wenig jetzt, vor allem wenn wir jetzt mit Blick auf die Corona-Pandemie und jetzt natürlich der Ukraine-Konflikt und die Rolle der AfD darin sehen, relativ wenig bis gar nicht über Verschwörungstheorien geredet und die Funktion derer innerhalb der AfD oder innerhalb der Wähler der AfD. Da hat sich Herr Sesselmann auch schon wirklich unheimlich geäußert. Ich sehe da drin ehrlich gesagt auch eine sehr große Gefahr, weil Verschwörungstheorien immer eine relativ gefährliche Funktion haben, was wir auch 33 bis 45 gemerkt haben. Das fällt oft unter den Tisch. Ich glaube aber, dass das vielleicht nochmal eine ganz eigene Folge wäre in dem Zusammenhang, weil wir uns jetzt so ein bisschen darauf beschränkt haben, diese sehr präsenten Argumente zu diskutieren, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, warum die AfD jetzt so stark ist bundesweit oder sei es in Thüringen. Außerdem gilt es in dem Zusammenhang auch festzuhalten, ne, was natürlich die AfD als kleines Alleinstellungsmerkmal hat, ist natürlich die Radikalität in Bezug auf den Ukraine-Konflikt, auf die Rolle Deutschlands da, in die Ablehnung jeglicher Waffenlieferungen, die Kritik am Westen, die Kritik an den USA, die auf verschwörungstheoretisch fundiert, also untermauert wird. Und das ist natürlich auch, wenn wir in der Debatte über die Abgrenzung zur Union sprechen, einfach ein wirklich Unterscheidungsmerkmal in Teilen, außer Herr Kretschmer, der versucht da so ein bisschen mitzumischen. Aber an sich ist die Union ja schon immer eine Pro-Westen-Partei, eine Transatlantiker-Partei gewesen, pro-USA, pro-Westen und das ja auch eher früher in Abgrenzung zu linken Parteien. Da haben die Wähler natürlich auch eine inhaltliche Entscheidung, die sie treffen können für die noch rechtere Partei als die CDU, die dort halt anders ist und diese Meinungen dort halt auch bestehen.
Genau, vielleicht kann man da auch nochmal anschließen. Der große Faktor, der, wenn wir jetzt auf das Thema Russland natürlich nochmal kommen, spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Und da haben wir ja noch einen zweiten Player, beziehungsweise in dem Fall natürlich eine Playerin, wo auch noch spannend sein könnte, was die gute Frau dann zukünftig anstrebt, die ja auch eine sehr, doch eher schon pro-russische Haltung hat. Und natürlich spielt das auch gerade aktuell noch der AfD in die Karten, weil auch die Linke als Partei, die ja auch mal als eine gewisse Form der Protestpartei gesehen wurde, sich da ja nicht mehr so intensiv zu äußert, so pro-russisch äußert, wie sie das vielleicht noch vor 10 Jahren gemacht hat, weil eben auch Russland natürlich für den Großteil der Bevölkerung ja als klarer Aggressor dasteht und nur ein kleiner Teil dann eben doch in Mütterchen Russland eben noch das Positive sieht oder eben auch, wenn man das so möchte, so ein bisschen den Gegenentwurf zu dem westlichen Kapitalismus vielleicht auch. Also dieses falsche Verständnis von der russischen Freiheit, von der russischen Weite, das wäre tatsächlich etwas, was wir nochmal ausführlicher diskutieren könnten, woher dieses Russlandverständnis, diese Russlandliebe doch in Teilen der AfD kommt, also via diese Nähe.
Oder auch der Linken.
Oder auch der Linken, genau.
Und nicht nur die Partei, die Linke, sondern in einer radikalen, antiimperialistischen Linken.
Genau, ja, das sowieso, aber da ist ja halbwegs klar, dass es eben noch über diesen Sowjetbezug kommt, aber
ja, aber das, was Putin jetzt macht, hat natürlich nichts damit zu tun. Aber trotzdem gibt es das irgendwie noch.
Genau, aber das ist ja auch, wie gesagt, noch eine Debatte, die man führen könnte. Also dieses Russlandverständnis, das finden, glaube ich, auch einige in Deutschland gar nicht so schlecht. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass man sich gerne neutral sehen würde und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass dieser Konflikt natürlich bei einigen dazu geführt hat, dass die Heizkosten deutlich angestiegen sind, aber Menschenrechte gegen höhere Heizkosten aufzuwiegen, ja, das kann man sich natürlich, das muss sich jeder selbst fragen, ist eine Frage, die wir aber, glaube ich, trotzdem nochmal ausführlicher diskutieren können.
Genau, und Sven, du hast ihren Namen nicht gesagt, du meinst Frau Sarah Wagenknecht, die ja jetzt auch schon länger mit dem Gedanken spielt, eine eigene Partei zu gründen und auch wenn sie natürlich meiner Meinung nach ganz katastrophale Positionen vertritt, könnte sie eins damit machen? Und zwar der AfD Wähler klauen. Das heißt, dieses Wählerpotenzial, was sich in der AfD jetzt zusammentut, könnte wieder aufgespalten werden. Gut für uns, gut für alle anderen, weil die politische Macht wird dadurch natürlich auch halbiert, wenn sich die Wähler aufspalten auf zwei Parteien. Das heißt, Sarah Wagenknecht hat die Möglichkeit, tatsächlich die AfD zu minimieren. Und das ist für mich jetzt die Überleitung zu unserem kleinen Fazit. Was haben wir denn, was hat die deutsche Demokratie, die Parteien oder wir als Zivilgesellschaft denn noch für Möglichkeiten, jetzt vielleicht sinnvoll mit diesen neuen Entwicklungen rund um die AfD umzugehen, anstatt Frau Wagenknecht zu wählen? Sven, dein Fazit, was müssen wir machen?
Ja, wenn das so einfach wäre, dann wäre die Lösung, glaube ich, schon da. Natürlich, was man ganz grundlegend erstmal machen kann, ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen hatten, dass gerade doch die Parteien auch wieder auf diese Sachpolitik zurückkommen müssen, denn es wird so viel sich verändern in den nächsten Jahren, es muss so viel gemacht werden, was aber eben nicht kurzfristig, also kurzfristige Ziele sind natürlich das, was die Politik gerne macht und was sie auch braucht, um eben Erfolg beim Wähler zu haben, aber es muss viel mehr langfristige Projekte geben, die angegangen werden müssen, damit sich dieses Phänomen, ich glaube nicht, dass es sich kurzfristig lösen lässt. Kurzfristige Lösung wäre tatsächlich die Wagenknecht-Partei, die würde dazu führen, dass, ich glaube nicht, du hattest jetzt minimieren gesagt, ich würde sagen, es würde die AfD wahrscheinlich halbieren, die Linke marginalisieren. Dafür hätten wir dann, könnte ich mir vorstellen, zwei Parteien bei ungefähr 10%, also AfD 10-12% und eine Wagenknecht-Partei vielleicht so bei 8-10%. Aber ich glaube, der Fokus muss tatsächlich wesentlich stärker auf Sachpolitik liegen, die etwas länger dauert, aber mit einer Verzögerung von 10 Jahren wird es dann tatsächlich, glaube ich, den Fokus geben, dass es besser wird. Schnelle Lösungen wird es nicht geben. Es wird langfristige Lösungen brauchen und die müssen tatsächlich auf allen gesellschaftlichen Ebenen stattfinden. Dann kann man, glaube ich, zu einer besseren Lösung kommen. Die Frage ist eben, wie man diese Probleme angehen kann. Das ist nicht nur der Fachkräftemangel, den wir überall haben, um jetzt nochmal schnell den Switch dahin zu machen. Es wird auch viel im Bereich Bildung notwendig sein, Leute auch doch wieder aktiv dafür zu sensibilisieren, was bedeutet eigentlich repräsentative Demokratie, was sind eigentlich die Aufgaben der unterschiedlichen politischen Ebenen und was man, glaube ich, auch wohin man kommen muss, dass tatsächlich der Grad der Meinungsfreiheit wieder ein Stück zunimmt. Der hat nämlich, haben wir vorhin drüber gesprochen, sowohl von links als auch von rechts natürlich Einschnitte erfahren, wird jetzt von rechts genutzt, um eben diese Fahne wieder hochzuhalten. Ich glaube, man muss gucken, dass man wieder so eine gewisse Einpegelung hat, aber auch das wird, glaube ich, einige Jahre dauern.
Jo, grundsätzlich hast du eigentlich all das gesagt, was ich auch hätte gesagt. Ich habe mir so einen schönen Satz dazu jetzt aufgeschrieben, jetzt gerichtet an die CDU, die ja viel im Fokus steht, Union, die viel im Fokus steht, als Partei, die vielleicht irgendwie die AfD wieder zurückgewinnen könnte, würde ich sagen, kein Kulturkampf gegen Woke führen, sondern einfach nicht Woke sein. Politik machen mit den eigenen Überzeugungen und nicht, um sich entweder von der vermeintlichen Diskurselite oder von der AfD zu distanzieren. und vor allem auch keine Kampagnen gegen die AfD führen, weil dann verliert man eh, weil das nimmt einem der geneigte AfD-Wähler nicht ab, sondern sich auf die eigene politische Position konzentrieren, nicht so sehr auf die Linken, auf die Woken und nicht so sehr auf die AfD. Und dann halt, wie gesagt, die Sachpolitik und an die Linken appelliere ich, die Linksliberalen, sage ich immer mal, die sagen wie immer die Ampelparteien minus FDP, die müssen halt auch mal lernen, wieder mehr Meinung zuzulassen. Und das muss vielleicht auch jeder lernen und auch, und das, was oft vergessen wird, im ganz privaten Bereich, also das die Politik beginnt ja oft schon auf der ganz individuellen Ebene, Diskurse entstehen dort und das heißt, mehr aushalten, ehrliche, ernsthafte Diskussionen führen mit Menschen, die andere Positionen haben und diese auch aushalten und ihnen zuzuhören, mit ihnen zu reden, das sorgt für, glaube ich, eine lebendigere Debattenkultur, vielleicht auch für mehr Gefühl der Zugehörigkeit und Dinge sagen zu dürfen, die einem irgendwie auf der Seele liegen. Aber natürlich muss man auch einschreiten, wenn es zu weit geht und das muss man auch immer wieder klar. Das war's von mir, ehrlich gesagt. War eine schöne erste wieder neue Folge,
Sven. Fand ich auch. Und jetzt machen wir nochmal diesen ganz tollen neuen Satz hinten raus. Was denkt ihr denn, wenn ihr uns jetzt tatsächlich diese, aktuell sieht es nach einer Stunde 20 aus, ich würde mal schätzen, am Ende kommen wir so bei einer Stunde 10 Minuten raus. Da das jetzt unsere erste Folge seit 3 Jahren war, was sagt ihr denn zu dieser ganzen Thematik? Klang das für euch nachvollziehbar? Seid ihr da irgendwo komplett anderer Meinung, was logischerweise nicht ausgeschlossen werden kann? Wir haben, soweit ich es im Kopf habe, noch Instagram. Lasst uns also gerne mal einen Kommentar da. Schreibt mal rein, was ihr zu dieser Folge haltet, von dieser Folge haltet. Aber natürlich auch, ob wir weitermachen sollen oder ob wir besser wieder für die nächsten 3 Jahre ruhig sein sollten.
Ey, und folgt mir auf Twitter. Garstiger Gerrit. Gerrit Sebald einfach suchen. Yeah, das wollte ich schon immer mal sagen. Sorry. Ja, und folgt uns bei Instagram und lasst ein Like und einen Kommentar da.
Bis zum nächsten Mal, vielleicht.
Danke, Sven.
Danke, Gerrit.
Danke an euch. Ciao.